Aus rechtlichen Gründen können wir Ihnen im Folgenden nur das Gespräch von Klassik à la carte zur Verfügung stellen, nicht die Musik.
NDR Kultur. Klassik à la carte.
Mit Stefanie Groth und Felix Lobrecht. Er ist Berliner, Neuköllner, um genau zu sein. Poetry Slammer, tourt als Stand-up-Comedian mit seinem Programm Kennig durch Deutschland, gewann unter anderem 2015 den ersten Platz vom NDR Comedy Contest, studiert Politikwissenschaften in Marburg und nun ist er auch noch Buchautor. Sonne und Beton heißt sein erster Roman, ist im Ullstein Verlag erschienen und heute ist er zu Gast in Klassik à la carte. Freut mich, dass Sie da sind.
Es ist mir eine Ehre.
Ich möchte mal kurz aus dem Pressetext von Ihrem Buch zitieren. Dort steht: Berlin, Gropiusstadt, Sozialbauwohnung, Trabantenstadt im Süden von Neukölln. Wer hier aufwächst und keinen Migrationshintergrund hat, der schafft sich besser einen an zum Schutz, denn in der Straßenhierarchie stehen Deutsche am unteren Ende, so wie Lukas, das ist die Hauptfigur. Ich finde, der Pressetext beschreibt das Buch eigentlich ziemlich genau und kompakt. Dann geht's aber weiter. Dem Duktus, dem Sprachgebrauch und der Geschwindigkeit der Dialoge nach ist Felix Lobrechts Debütroman ein Deutschrap-Song, ein literarischer Außenseiter, ein Underdog des Literaturbetriebs. Da muss ich ein bisschen schmunzeln. Underdog des Literaturbetriebs, literarischer Außenseiter, klingt ein bisschen düster und gekünstelt. Finden Sie sich in dem Label wieder?
Ich höre den Text gerade das erste Mal, ehrlich gesagt. Ich habe ihn ja nicht geschrieben. Literarischer Underdog. Ich glaube, die wollen damit nur sagen, dass ich vorher noch im Literaturbetrieb nicht irgendwie auf dem Plan war. Und literarischer Underdog. Das klingt halt, man hört halt raus, es haben irgendwelche Mitte bis Ende 40-Jährigen geschrieben, die ein cooles Wort für Außenseiter gesucht haben. Und dann kam Underdog dabei raus.
Das Kuriose daran ist, dass Ihr Buch das eigentlich gar nicht nötig hätte, weil das Buch steht für sich. Es ist tatsächlich etwas anders geschrieben, nämlich im umgangssprachlichen, ja, wie soll man sagen, Slang oder umgangssprachlichen Sprachgebrauch, den man in Neukölln vorfindet, in Berlin-Neukölln. Sowas gibt es in der Literaturszene wahrscheinlich nicht so oft, wenn es nicht grammatikalisch korrekt und nach deutscher Rechtschreibnorm genau formuliert ist. Für wen haben Sie denn dieses Buch geschrieben? Genau für die Leute, die sonst vielleicht eher von oben herab auf Bezirke wie Berlin-Neukölln gucken, nichts damit anfangen können, oder für die Leute aus dem Bezirk?
Primär habe ich das Buch für mich geschrieben, so weil ich einfach Bock hatte, ein Buch zu schreiben. Ich habe jetzt nicht auf irgendeine Zielgruppe hingeschrieben. Ich freue mich, wenn es einfach so viele Leute wie möglich lesen, aus allen möglichen Schichten und aus allen möglichen Gegenden. So. Ich habe mir da nicht so Gedanken gemacht. Ich habe jetzt nicht auf irgendeine Zielgruppe hingeschrieben. Ich glaube, das war auch wichtig, damit ich das irgendwie so unverfälscht und mit freiem Kopf wie möglich schreiben konnte.
Wenn Sie auf der Bühne stehen und man Ihnen zuguckt als Comedian, dann habe ich auch das Gefühl, Sie machen das unter anderem auch, weil Sie sich selbst freuen über Ihre Witze und sich selbst darüber sozusagen zum Lachen zu bringen.
Ja, die sind halt lustig, ja. Nee, ich gebe mir halt Mühe so und das erwarte ich eigentlich auch von jedem Bühnenmenschen oder von jedem Künstler so, dass er halt selber von seinem Produkt überzeugt ist. So. Also ich erzähle ja auch nur wirklich Witze auf Bühnen, die ich zu 100% lustig finde. Ich würde jetzt nie irgendwelche halbgaren Witze erzählen, so, von denen ich zwar weiß, dass sie funktionieren. Man hat ja irgendwann, wenn man das eine Weile macht, so ein Gespür dafür, welche Witze auf jeden Fall funktionieren. Aber wenn ich sie da nicht lustig finde, würde ich sie trotzdem nicht erzählen, nur für den Lacher.
Mal sehen, ob wir in der kommenden Stunde auch ein bisschen was zu lachen haben mit Ihnen. Schön, dass Sie da sind. Sie hören Klassik à la carte auf NDR Kultur. Heute zu Gast ist Felix Lobrecht, Stand-up-Comedian, Poetry-Slammer und Buchautor. Sein Debütroman heißt Sonne und Beton und ist im Ullstein Verlag erschienen. Herr Lobrecht, die Hauptfigur in Ihrem Roman heißt Lukas, ist 16, wächst in der Berliner Gropiusstadt auf mit seinem alleinerziehenden Vater und einem älteren Bruder, der aber nicht mehr zu Hause wohnt, ist einer der wenigen Deutschen in seinem Kiez, in dem die meisten Migrationshintergrund haben. Er geht zur Schule, also ab und an, wenn er jetzt nicht gerade schwänzt, um mit seinen Freunden im Park abzuhängen, zu kiffen oder zu überlegen, wie sie denn jetzt an Geld kommen könnten. Wie viel Felix Lobrecht steckt denn in Lukas?
Ja, also das Buch an sich beinhaltet auf jeden Fall viele, viele Geschichten, die mir so passiert sind, die Freunde von mir passiert sind, so die in meinem unmittelbaren Umfeld passiert sind und halt so Geschichten, die so durch die Straßen gegeistert sind, so Urban Legends mäßig. Aber es ist auf jeden Fall kein autobiografisches Buch so. Es ist auf jeden Fall noch ein Roman, genauso viel wie wahr ist, ist auf jeden Fall auch ausgedacht, frei erfunden. Zwischen dem Ich-Erzähler Lukas und mir gibt es auf jeden Fall einige Parallelen. So, wir haben schon viele Gemeinsamkeiten, aber es gibt genauso viele Sachen, die uns auch unterscheiden.
Hat es das leichter gemacht, das Buch zu schreiben, dass es viele Parallelen gab, auf denen Sie sozusagen aufbauen konnten, oder auch ein bisschen schwer, weil man ja ein Stück weit auch was von sich selbst preisgibt?
Ja, genau. Also ich habe halt darauf geachtet, dass ich eben nicht zu viel von mir selber preisgebe. So, deswegen war es mir auch wichtig, dass es auch irgendwelche Charakterzüge oder irgendwelche Eckdaten gibt, die mich und Lukas auf jeden Fall unterscheiden. Aber die Parallelen haben es mir insofern einfacher gemacht, das Ganze zu schreiben, dass ich dann halt mich viel besser in Sachen reindenken konnte so und mich dann selber fragen konnte, so wie würde ich in der Situation reagieren. Also von mir ist in jedem der Charaktere in dem Buch irgendwo was drin, so, oder von Freunden von mir. Und mit diesen Bildern vor Augen konnte man dann halt irgendwie sich gut überlegen, so die Figur basiert mehr oder weniger auf einem Kumpel von mir, so wie hätte mein Kumpel damals reagiert, so um das Ganze halt irgendwie möglichst glaubwürdig zu machen, genau.
War es eigentlich schwer, in diesem umgangssprachlichen Slang zu schreiben? Also war das schwer Neukölln-Slang? Ist das noch, also ist es schwerer, sowas runterzutippen oder ist das einfacher, weil nun mal alle so sprechen?
Nee, also mir ist es nicht schwer gefallen. Ich bin ja aufgewachsen mit diesen beiden Sprachen so bei mir zu Hause und in meiner Familie. So, das sind alles Berliner, so da wurde halt Berlinert und draußen auf der Straße wurde halt dieser Neukölln-Slang gesprochen. Also es war eigentlich mehr so gedankenprotokollmäßig. War mir aber auf jeden Fall total wichtig, das so zu schreiben, weil die Sprache einfach die Authentizität dieses Buches irgendwie ausmacht. Und es wäre auch einfach total unlogisch, wenn wir irgendwie ein Buch haben, was in einer Hochhaussiedlung in Neukölln spielt. So 90% der Leute, die da drin vorkommen, haben irgendwie Migrationshintergrund und die sprechen dann perfektes Hochdeutsch. Das wäre halt völlig unlogisch so.
Und zeitgleich ist es so, dass Lukas, wenn man ihn denken hört sozusagen, wenn man liest, was seine Gedanken sind, dann ist es jetzt nicht unbedingt lupenreines Hochdeutsch, aber schon keine Dialektsprache. Ist das auch bewusst so gewählt, um einen gewissen Kontrast zu schaffen?
Ja genau, also Lukas ist ja von allen Leuten, die hier in dem Buch vorkommen, sowieso der, dessen gesprochene Sprache am nächsten am Hochdeutschen ist. Einerseits und andererseits war es einfach auch nur so, um den Leser, die Leserin halt nicht komplett zu verwirren. So, wenn man schon diese Dialoge hat in dem Slang, so, wenn dann auch noch die Gedanken irgendwie in so einem krummen und schiefen Deutsch sind, ist es, glaube ich, so ein bisschen so ein Overload und einfach, um auch so eine offensichtliche Trennung zwischen gesprochenem und gedachtem Wort zu haben.
Schauplatz des Buches ist es ja Berlin-Neukölln bzw. Berlin-Gropiusstadt. Wie würden Sie Berlin-Gropiusstadt jemandem erklären, der noch nie da war, der keine Ahnung hat, was das für ein Viertel ist?
Also das Buch spielt vor 10-12 Jahren, zu der Zeit quasi, in der ich so alt war wie die Jungs, um die es in dem Buch geht. Und alles, was ich hier beschreibe, sind Gedanken, die sich auf diesen Zeitraum damals beziehen. So wie es heute aussieht, weiß ich nicht. So, ich bin ja einfach altersbedingt und so einfach schon ein bisschen weg aus diesem ganzen Milieu. So. Gropiusstadt würde ich Leuten ganz einfach beschreiben. So, es gibt einfach in jeder westdeutschen Großstadt diese Art Viertel. So, jede große Stadt hat irgendwie seine Problemviertel, so seine Hochhaussiedlung, so hier in Hamburg.
Unter anderem Wilhelmsburg.
Wilhelmsburg, da, wenn man an der Autobahn lang fährt. Also diese Viertel gibt es ja überall. Also muss man sich als Zuhörerin oder Zuhörer einfach nur in seiner Stadt mal umdrehen und dann weiß man eigentlich auch, wie es da ist.
Sie erinnern sich in dem Buch an Ihre Schulzeit, an Ihre Jugend dort in Neukölln. Alle, die eben nicht aus Neukölln kommen oder dort mal länger gelebt haben, kennen den Bezirk wahrscheinlich nur aus schlechten Schlagzeilen. Stichwort Rüttlichschule war damals ein großes Thema. Haben vielleicht Bilder von Schlägereien, Schulabbrechern, Drogendealen im Kopf. Ganze Viertel, die nur von der türkischen oder arabischen Community bestimmt werden. Hohe Kriminalitätsrate. Wenn man Ihr Buch jetzt liest, dann denkt man sich im ersten Moment, ah ja, das scheint ja alles genau zu stimmen. Genauso ist es dort.
Nee, das war nicht meine Absicht. Ich habe das Buch auch nicht geschrieben, um irgendwie Leuten zu zeigen, guck mal, wie krass Neukölln ist. Aber trotzdem ist es halt in Teilen irgendwie so, ja. Das heißt ja nicht, dass Neukölln nur und immer und überall irgendwie brutal ist und man hat ja auch trotzdem irgendwie ein normales Leben und seine Freunde und irgendwie seinen Spaß und ich habe auch probiert, das in dem Buch so ein bisschen irgendwie zu skizzieren, so. Es sind halt auch trotzdem irgendwie ganz normale Jungs, die irgendwie am Wochenende auf irgendwelche schlechten Partys gehen, saufen wollen und irgendwelche Mädels kennenlernen möchten, so. Ich glaube, dass sich in Neukölln auch vieles verändert hat, so vieles zum Positiven. Ich hab mit der Bürgermeisterin von Neukölln mich unterhalten, mit Frau Dr. Franziska Giffey. Die meinte halt auch, dass der Peak an Jugendkriminalität, Gewaltdelikten, war halt, also in Neukölln war tatsächlich dieser Zeitraum, in dem ich in dem Alter war, also der Zeitraum, in dem das Buch spielt. Also es hat sich schon einiges verändert. So, ich glaube, dass die Neuköllner Außenwahrnehmung auch irgendwie so einen Wechsel erfahren hat, weil Teile von Neukölln jetzt irgendwie auch so langsam hip und angesagt werden. So, in der Weserstraße machen irgendwie einen Kaffee mit selbstgebackenem Kuchen nach dem nächsten auf. Ich glaube, da passiert schon was, aber 4 Cafés mit fair getradeten Kuchen und eine nette Bar lösen auch nicht die Probleme von Jugendkriminalität, Armut, scheiß Schulen, Dreck auf den Straßen und so weiter.
Klassik à la carte auf NDR Kultur. Wenn mein heutiger Gast nicht gerade als Comedian durch Deutschland tourt, dabei übrigens mit dem Auto fährt, weil Zugfahren kann er nicht ausstehen, dann studiert er entweder Politikwissenschaft oder er schreibt Bücher. Zumindest ein Buch hat er geschrieben, seinen Debütroman Sonne und Beton von Felix Lobrecht. Herr Lobrecht, ich habe gerade schon gesagt, einerseits liest man Ihr Buch und findet eigentlich jedes Klischee, was man im Kopf hatte über den Bezirk, Berliner Bezirk Neukölln, bestätigt. Viel Bandenkriminalität und Gewalt, marode Schulen, all das. Lassen Sie uns über die Figuren im Buch reden. Hauptfigur ist Lukas und es geht vor allen Dingen um seine drei Freunde. Sie haben es selber schon gesagt, das sind ja auch ganz normale Jungs. Das erlebt man auch in Ihrem Buch. Das heißt, es ist doch sehr viel komplexer, als eben einfach nur Klischees zu bedienen. Man merkt, dass es ja auch Gründe gibt, warum Leute vielleicht manchmal in so eine Abwärtsspirale geraten. Zum Beispiel Alkoholismus, Arbeit verloren oder ohne Eltern aufgewachsen oder nur mit einem Elternteil. Und Sie schaffen das in Ihrem Buch, das zu beschreiben, indem Sie einfach die Jungs sehr genau skizzieren. Was macht die aus?
Das war nicht meine Mission, irgendwie mit dem Buch zu erklären, guck mal, hinter jedem Schläger steckt irgendwie eine kaputte Familie oder sowas. Wir waren ja am Anfang auch schon mal an einem Punkt, so dass über so eine Milieus, also es geht ja in dem Buch nicht um Neukölln, es geht ja nicht um Gropiusstadt, so, das ist einfach nur es spielt einfach nur da, weil das eine Gegend ist, die ich sehr gut kenne, weil ich halt in Neukölln aufgewachsen bin, so. Aber diese Gegend steht ja für jede so eine Gegend in ganz Deutschland quasi. So, und es wird aber immer nur über diese Milieus berichtet. Man lässt eigentlich nie das Milieu selber sprechen, so. Und was ich halt probiert habe mit dem Buch, war den Leserinnen oder die Leser quasi mal durch die Augen von jemandem, der da wohnt, der da aufgewachsen ist, dieses Viertel zu erleben und die Umstände, die einen halt ausmachen oder die einen als Menschen halt prägen, irgendwie zu erleben.
Und das bedeutet für Lukas, die Hauptfigur zum Beispiel, dass er einen Vater hat, der auch schon dort groß geworden ist und das immer so ein bisschen abtut, was Lukas passiert, dass er sich eben doch auseinandersetzen muss mit Bandenkriminalität, dass man abgezogen wird auf dem Weg zur Schule vielleicht. Der Vater wiederum kennt das nicht und tut das immer so ein bisschen ab, ist doch alles gar nicht so schlimm und suggeriert dadurch im Prinzip, dass Lukas selber daran schuld ist, wenn er in Schwierigkeiten gerät. Und ich finde, das hat was sehr Menschliches, dass selbst vor Ort sozusagen der eigene Vater das so ein bisschen ausblendet, was eigentlich Sache ist, was passiert auf den Straßen.
Ja, genau. Ja, es ist, glaube ich, ein ganz normaler Eltern-Kind-Konflikt, den man, egal unter welchen Umständen man aufwächst, halt hat, dass sich Vater und Sohn halt in einem gewissen Alter, so in der Pubertät meistens, halt irgendwie einfach wechselseitig missverstehen. So. Ja, ist halt so ein ganz klassisches Generationending. Und hier im konkreten Beispiel ist es halt so, dass der Vater es halt einerseits irgendwie nicht glaubt und andererseits aber auch nicht glauben will. So, er will nicht, dass es alles so verroht ist. Ja. Und er ist halt selber in der Gegend aufgewachsen, aber da liegen halt dann trotzdem nochmal 30, 40 Jahre dazwischen, so zwischen seiner Jugend und der von Lukas oder Marco, dem Bruder von Lukas. In diesen 30, 40 Jahren ist aber halt einfach eine Menge passiert, so, ja. Also die erste Gastarbeiterwelle kam ja irgendwie Ende der 50er, Anfang 60er Jahre, so. Diese Leute sind ja auch irgendwann geblieben, auch wenn sie dann einfach keine Funktion mehr hatten, weil ihre Arbeitskraft nicht mehr gebraucht war. Aber ihre Familien waren da, die haben halt Kinder bekommen und tralala, so, und mussten dann halt irgendwo wohnen. So. Und in diesen Vierteln waren halt die Wohnungen am billigsten. Also es gab so einen krassen Zuzug an Leuten in diese Viertel, so. Und den hat der Vater halt irgendwie nicht mehr am eigenen Leibe quasi erfahren, so. Weil diese Jungs, die Kinder von diesen Gastarbeitern, dann einfach unter evident schlechteren Bedingungen aufwachsen. So, wenn die Eltern keine Arbeit mehr haben, aber halt trotzdem noch da wohnen, wachsen die halt einfach unter finanziell bedenklichen Bedingungen auf, so, und müssen halt auch irgendwie gucken, wie sie klarkommen. Und dann gab es halt in diesem Zeitraum so, also in diesen 30 Jahren halt generell auch einfach so ein Stück weit eine Verrohung der Sitten, ja. Also früher hat man sich auf die Schnauze gehauen, hat mein Vater mir mal erzählt, und dann war gut. So, heute haut man sich auf die Schnauze und am nächsten Tag stehen von dem einen 10 Mann an deiner Schule, so, und am nächsten Tag stehen 15 Mann von dem nächsten an der anderen Schule. Waffen kommen ins Spiel, so irgendwelche Messer oder Schlagring oder was auch immer. Das ist so ein bisschen das, was den krassen Unterschied zwischen dem Aufwachsen von Lukas' Vater und dem Aufwachsen von Lukas in einer und derselben Gegend ausmacht, glaube ich.
Ist das wirklich so, dass wenn man auf dem Weg zur Schule ist oder sich mit den falschen Leuten anlegt, einfach nur, weil man vielleicht mal jemanden zu lange angeguckt hat, sofort irgendwie bedroht wird, dass das Alltag gang und gäbe ist für junge Leute damals vor 10 Jahren, wir sprechen ja von einem anderen Zeitraum, in Berlin-Gropiusstadt, sprich, haben Sie das genauso erlebt?
Ja, es ist absolut möglich auf jeden Fall, ja. Es ist jetzt nicht so, dass man bei jedem Meter auf die Schnauze kriegt, aber man ist schon irgendwie in so permanente Bereitschaft. Also ich bin immer so ein bisschen durch die Gegend gelaufen. Ich war halt klein und blond und relativ dünn, so. Ich hatte einfach sowieso schon nichts zu melden. Und man läuft halt irgendwie schon so durch die Gegend mit, wer steht da, so warum steht er, guckt er, so gucke ich zurück, wie lange halte ich den Blickkontakt, so in welchen U-Bahn-Waggon steige ich ein. Also klar, man ist schon so in so permanente Bereitschaft und passt halt auf und aus nichts können halt irgendwie unangenehme Situationen entstehen, einfach weil der andere gerade einfach Bock darauf hat. So. Es ist jetzt nicht so, dass man jeden Tag auf die Schnauze kriegt, aber es ist quasi jeden Tag möglich.
Wer keinen Migrationshintergrund hat, der legt sich besser ein zu, heißt es im Pressetext. Das kann man auch dem Buch so entnehmen. Lukas reflektiert das selber oft, dass er eben nicht zu melden hat, weil er blond, blauäugig ist, weil er ein Deutscher ist und eben nicht zu vermelden hat zwischen der türkischen und arabischen Mehrheit im Bezirk. Wie ist das, als ja, eine Minderheit zu sein in diesem Bezirk? Was hat diese Minderheitserfahrung, anders zu sein, mit Ihnen gemacht?
Schwer zu sagen, aber im Wesentlichen geht es einfach nur darum, dass man, ja, es ist so ein bisschen wie was weiß ich was, wie so Sexismus oder sowas. Die Mechanismen sind ja immer dieselben, dass man einfach das Gefühl hat, nicht auf demselben Punkt wie die Mehrheit quasi anzufangen, sondern ein bisschen weiter drunter und sich einfach mehr beweisen zu müssen für ein und dasselbe Ergebnis. So. Ich glaube, der Mechanismus dahinter ist derselbe.
Klischees sind gut, weil sie anschaulich sind und weil man damit spielen kann. Sie bedienen sich als Comedian ja auch gewisser Klischees auf der Bühne, weil die eben ziehen. Aber sind die nicht auch gefährlich, weil man ein oberflächliches und extremes Bild zeichnet?
Also Klischees entstehen ja, haben ja immer irgendeinen wahren Gehalt, so. Und sie sind ja im Wesentlichen genau das, was Sie gerade gesagt haben, nämlich so eine Verdichtung und so eine Zuspitzung. Ich glaube halt nicht, dass ich in diesem Buch beispielsweise oder in meinen Witzen alles andere ausblende. So. Also ich probiere eigentlich schon immer zu zeigen, so die Vielschichtigkeit oder dass man halt im einen Moment, also beispielsweise dieser Jam, der hier Gras verkauft, so, er ist halt erstmal klischeemäßig irgendwie ein türkischer Jugendlicher, der Gras verkauft und Leuten auf die Schnauze haut, so, aber er ist im nächsten Moment halt auch einfach voll der irgendwie sympathische, nette und auf eine gewisse Art und Weise smarte Junge, so.
Der, so ist verliebt.
Genau, der halt irgendwie an der Schule steht, der irgendwie drei Schulen abläuft, weil er sich in irgendein Mädel verliebt hat und nicht weiß, auf welche Schule sie geht. Also klar sind einige Charakteristika irgendwie Klischee geworden, aber ich benutze ja nicht nur die.
Wie man schafft, neben dem Studium auch noch als Comedian durch Deutschland zu touren und ein Buch zu schreiben, das wollen wir gleich besprechen. Erst gibt es Musik, da sind wir dann gleich beim nächsten Klischee. Jemand, der aus Berlin-Neukölln kommt, kann nichts mit klassischer Musik anfangen. Ist das so?
Ja.
Gut, dann jetzt klassische Musik. Sie hören Klassik à la carte auf NDR Kultur. Heute ist zu Gast Felix Lobrecht. Sein Debütroman ist gerade erschienen. Er heißt Sonne und Beton. Außerdem ist er auch Stand-up-Comedian und Poetry-Slammer. Herr Lobrecht, Sie studieren Politikwissenschaften in Marburg.
Nee, ich habe in Marburg studiert.
Sie haben in Marburg studiert, genau. Abgeschlossen.
Nee, ich bin noch dabei. Ich habe aber an die Uni Potsdam gewechselt, weil mir Marburg auf den Sack ging.
Sehr schön. Da sind wir nämlich gleich beim Thema. Überraschen Sie damit Leute schon manchmal einfach nur, wenn Sie erfahren, dass Sie Politikwissenschaft studieren?
Ja, primär habe ich mich damit selber überrascht. So. Mein Lebenslauf hat auf jeden Fall nicht darauf hingedeutet, dass ich irgendwann mal studiere und wahrscheinlich schon gar nicht Politikwissenschaften. Ich weiß nicht, ob es die Leute überrascht. Vielleicht überrascht sie das, weil ich nicht aussehe wie der typische Politikwissenschaftsstudent. So. Ich gehe zum Friseur.
Aber wie sieht der schon aus? Zusammengebundener Pulli über den Schultern oder das sind eher die Juristen?
Ach so, nee, das sind eher so die Juristen und BWLer, so die Klischee-Juristen und BWLer. Nee, weiß nicht, also in Marburg sah der durchschnittliche POVI-Student so aus, dass er irgendwie so eine Nullfrisur hatte, so Haare, die einfach wachsen gelassen wurden, irgendwie eine Hose, wo ich sagen würde, Dicker, die ist ein Schnuff zu groß. Dann irgendwie auf Schuhe wurde im Sommer größtenteils verzichtet und hier und da auch mal Batik-Muster.
Oha, so schlimm.
Wenn, das haben Sie jetzt gesagt.
Stehe ich auch zu.
Ja, ich auch. Ich finde es auch fürchterlich.
Ich finde tatsächlich eine Sache daran, oder fand ich überraschend, als ich gelesen habe, dass Sie in Marburg Politikwissenschaft studiert haben, nämlich, dass Sie nach Marburg überhaupt gegangen sind. Denn Berliner, als Berlinerin darf ich das sagen, sind ja so ziemlich die provinziellsten Menschen, die ich kenne. Also immer schön in Berlin bleiben, bloß nicht raus, weil in Berlin ist es am schönsten. Das heißt, es ist schon ein Stück weit, finde ich, was Besonderes, wenn dann doch mal jemand sagt, zum Studium oder zur Arbeit oder wohin auch immer, gehe ich aus der Stadt raus. War das bei Ihnen Zufall, dass Sie in Marburg gelandet sind oder war das schon der konkrete Wunsch, auch wenn Sie jetzt wieder näher mit Potsdam an Berlin rangerückt sind, mal was anderes zu sehen?
Nee, also es war keine keine ich will jetzt nach Marburg Entscheidung, sondern dass man in Berlin mit einem Abitur, was schlechter als 1,3 ist, sollte man sich einfach besser für ungarische Literaturwissenschaften interessieren, so, wenn man in der Stadt bleiben will. Interessiert mich nicht. Und da musste ich halt irgendwo anders gucken. Und dann dachte ich mir, okay, wenn ich nicht in Berlin studieren kann, dann mache ich halt komplettes Kontrastprogramm, dann gehe ich in irgendeine kleine Unistadt und mache so einen auf Studentenleben. Und dann habe ich mich so in allen bekannten Unistädten, so Heidelberg, Freiburg, Göttingen, Marburg, halt in so Städten beworben so und hat dann halt ein paar Zusagen bekommen. Und in Marburg war das so, ich war mal 1,5 Jahre auf dem Gymnasium, bevor ich da runtergeflogen bin, weil es dann ein Missverständnis zwischen mir und allen anderen gab. Und in diesen 1,5 Jahren habe ich jemanden kennengelernt und der hat in Marburg Pharmazie studiert. Mhm. Das hieß, ich kannte schon jemanden in Marburg, so, dann habe ich ihm geschrieben, Dicker, wie ist es in Marburg? Er meinte, okay. So, und dann dachte ich, es ist das zumindest okay.
Eine aussagekräftige Antwort, ist in Ordnung.
Er sagt, es ist zumindest okay und ich kenne schon mal einen vor Ort, so dann Marburg it is, ja.
Okay, und dann wurde es aber doch nichts mit Ihnen und Marburg nach geraumer Zeit.
Ja, ach, das erste Jahr war schon ganz cool, das zweite Jahr war so lala, das dritte Jahr war fürchterlich, sondern im vierten Jahr bin ich wahnsinnig geworden. Und da musste ich dann auch weg so. Also am Anfang hat es natürlich irgendwie schon was. Marburg ist halt wunderschön so, ist halt so in den nordhessischen Hügeln gelegen, irgendwie nur Fachwerkhaus, da ist keine Bombe auf die Stadt gefallen, so ist da, sieht da wirklich aus wie im Mittelalter. Man kann alles laufen, so eine geile alte Uni, so die Philipps-Uni Marburg wurde irgendwie 1527 gegründet. Also es hat alles so diesen alten, ehrwürdigen Studiumscharme so. Aber der kaspert sich halt auch wirklich schnell tot. So. Und vor allen Dingen die Leute da. Ich habe da einfach nie so richtig den Anschluss gefunden. So. Ich war da irgendwie auch wieder ein Alien, aber quasi umgekehrt wie in Neukölln. So. Weil da war ich zwar als Deutscher unter Deutschen, so, aber die Leute, die ich da kennengelernt habe, und das meine ich völlig wertungsfrei, so, das waren halt alles irgendwie weiße deutsche Mittelschichts- oder Akademikerkinder aus Kleinstädten und Dörfern, so, die halt einfach einen komplett anderen Lebenslauf als ich hatten. So.
Und warum wurde es dann doch ein Studium und dann Politikwissenschaft?
Oh, das ist eine ewig lange Geschichte.
Dann machen wir erst Musik und Sie erzählen sie danach.
Okay.
Klassik à la carte auf NDR Kultur heute mit Stefanie Groth am Mikrofon und zu Gast ist der Autor Felix Lobrecht. So, vor der Musik ging es darum, wie Sie sich selbst damit überrascht haben, Politikwissenschaft zu studieren. Längere Geschichte, schießen Sie los.
Okay, also ich bin in Neukölln zur Grundschule gegangen, habe eine Gymnasialempfehlung bekommen, war dann 1,5 Jahre in Neukölln auf dem Gymnasium. Dann gab es da, wie gesagt, ein Missverständnis zwischen mir und allen anderen, dass ich dann da runtergeflogen bin und dann bin ich auf so eine Chaotenschule in Neukölln gekommen, so eine Gesamtschule. Und das war für meine Schullaufbahn auf jeden Fall nicht förderlich so. Ich habe mich da halt voll mitreißen lassen von diesen Szenen, die halt auch im Buch beschrieben werden. So, wo halt einfach diese Null-Bock-Stimmung unter den Schülern, unter den Lehrern halt herrscht. So, man findet sich wechselseitig scheiße, keiner nimmt einen ernst.
Anarchie im Klassenraum
so. Und man geht einfach zur Schule zu 100% zu seiner eigenen Belustigung so. Ich habe dann irgendwie da einen Realschulabschluss irgendwie mit Ach und Krach irgendwie bestanden und dachte mir, okay, scheiß auf Schule. Dann habe ich ein Jahr lang gearbeitet irgendwie in einem Pflanzengroßhandel in Neukölln und Pflanzentöpfe von A nach B gewuchtet und in einem Fitnessstudio in Tempelhof. So, und dann habe ich halt nach einem Jahr gemerkt, okay, Arbeiten ist auch Kacke. Und an sich finde ich das Konzept von irgendwas lernen ja gar nicht so schlecht. Und dann habe ich mich mit einem Kumpel, mit dem ich auch zusammen auf der Chaotenschule war, an so einem Oberstufenzentrum in Berlin eingeschrieben. Wir haben Fachabitur gemacht und da hat mir dann Lernen schon ein bisschen mehr Spaß gemacht. Da war auch ein anderer Vibe in der Klasse und so ein anderes Lernklima, so dass ich dachte, okay, Lernen ist an sich irgendwie eine coole Sache. Ich will studieren. So, dann habe ich aber erstmal ein Jahr lang Zivildienst gemacht, wollte mich dann um Studienplatz kümmern und habe dann aber festgestellt, dass man mit einem Fachabitur in Berlin einfach nichts studieren kann, außer halt irgendwie BWL oder irgendwelche technischen Berufe. Dann hatte ich eine alte Lehrerin von diesem Oberstufenzentrum, die meinte, ja hier Felix, du kannst danach immer noch alles machen, was du willst, mach doch erstmal irgendwie eine bodenständige Ausbildung so, dann kannst du erstmal ein bisschen Geld verdienen, hast noch ein bisschen Zeit zum Nachdenken, was du überhaupt machen willst und vielleicht ein paar Wartesemester sammeln. Und dann habe ich mich irgendwie in so eine Ausbildung zum Industriekaufmann reinquatschen lassen. Und dann war ich plötzlich auszubildender Industriekaufmann bei der Linde AG in Neukölln. Ja, die Linde AG, die verkaufen technische Gase. Und dann habe ich so an meinem dritten Arbeitstag da in diesem Großraumbüro gesessen, irgendwelche Sachen eingetippt. Und dann ist mir halt aufgefallen, ich habe mit technischen Gasen nichts zu tun. Ich interessiere mich nicht für technische Gase. Ich fand es ganz, ganz fürchterlich da. Und dann dachte ich mir, okay, nee, das ist es auch nicht. Dann habe ich die Ausbildung abgebrochen nach einem Jahr und dann irgendwie recherchiert, was ich machen kann. Dann habe ich irgendwie so ein komisches Studium an einer Privathochschule gefunden, wo man Journalismus studieren kann. Dann dachte ich mir, okay, so studieren, cool, irgendwie was schreiben, warum nicht? Für die Studiengebühren ist halt mein komplettes BAföG draufgegangen, sodass ich in der Zeit sehr viele Schulden angehäuft habe und nach 2 Semestern gemerkt habe, so okay, das ist auch voll die unwissenschaftliche Scheiße hier eigentlich gerade so. Das ist halt so ein bezahltes Studium, wo man halt wirklich irgendwie einfach hingeht, seine Zeit absetzt und am Ende sich quasi einen Abschluss gekauft hat, so, aber wirklich gelernt habe ich da nichts und ich fand es auch irgendwie langweilig und albern so. Das Konzept von Studieren an sich fand ich aber cool und dann dachte ich, ich will studieren. Mit dem Fachabi kann ich nur BWL studieren in Berlin oder Ingenieurwesen, was mir zu nah an technischen Gasen war. Und das Studium hier an der Privathochschule ist kacke, so da muss ich richtiges Abitur machen. Und dann habe ich 2012 in autodidaktischer Vorbereitung das allgemeine Abitur noch nachgeholt, so mit 23. Das war dann irgendwie ein Schnitt von 2,5. Ich konnte nicht in Berlin studieren und dann bin ich halt nach Marburg gegangen. Und wir hatten in diesem Journalismusstudium, wenn man es denn so nennen mag, einen so einen Kurs, das war irgendwie Politik und Wirtschaft. Und das war der Kurs, den ich mit Abstand am interessantesten fand. Und deshalb dachte ich mir, okay, dann studiere ich einfach das. Ich wollte dann unbedingt Politik und VWL studieren. Deshalb bin ich dann nach Marburg gegangen. Deshalb sage ich, ich habe mich am meisten von meinem Studium selber überrascht, weil wenn du meinem 15-Jährigen ich erzählt hättest, Felix, so in ganz ehrlich, so in 8 Jahren bist du in Marburg mit irgendwelchen Hippies und studierst Politikwissenschaften, so, dann hätte ich dir wahrscheinlich dein Handy abgezogen.
Und wenn Sie jetzt in die Zukunft denken und sich selbst erzählen müssen, was Sie in 8 Jahren machen, was wäre das dann?
Ich denke mal weiter Comedy auf jeden Fall. Ich hätte Bock auf Radio, ich hätte Bock auf Fernsehen und ich hätte auch Bock auf noch ein Buch schreiben.
Wir haben es schon gesagt eingangs im Gespräch. Einerseits, finde ich, bestätigen sich in dem Buch die schlimmsten Eindrücke, die man vom Bezirk Berlin-Neukölln vielleicht haben könnte. Andererseits zeichnet das Buch ein sehr viel differenzierteres Bild als Nachrichtenschlagzeilen es können, weil es eben die Geschichte von Menschen zeigt, die dort leben und nicht mit dem erhobenen Zeigefinger daherkommt und eben gesagt, oh, schlimm, schlimm, was da alles passiert, sondern eben aus der Mitte heraus erzählt, als würde man sagen, ja, so ist es nun mal, das ist unser Leben. Wie sehr nervt dieses von oben herab von Leuten, die keine Ahnung haben, wie es dort ist?
Naja, das nervt ja in jedem Kontext. Also wenn einen irgendjemand von außen irgendwas erklären will, was einen selber betrifft, so. Und gerade in dem Kontext ist es halt auch irgendwie ein Stück weit gefährlich so. Und man nimmt sich damit, also es ist immer so zu tun, sowas gibt's alles nicht, ist halt einfach gefährlich, weil es einen halt auch wunderbar aus der Verantwortung nimmt, irgendwas zu ändern, so. Das ist genauso wie Rassismus beispielsweise funktioniert. So wenn einfach der gesamtdeutsche Kontext ist, so Rassismus gibt's, ja, aber nur von arbeitslosen Leuten aus dem Osten so, und dann macht man sich sehr leicht, weil man halt sagt, das Problem gibt's, aber ich habe damit ja nichts zu tun, so ich muss nichts machen. So, und ein bisschen so ähnlich ist es hier auch, wenn man einfach von oben sagt, so ist es, aber ich habe damit jetzt gerade irgendwie nichts zu tun. So, das ist irgendwie Schwachsinn. Und für die Leute vor Ort ist es halt auch einfach. Oder was heißt vor Ort, aber für alle betroffenen Leute ist halt auch einfach unglaublich ungerecht so.
Was kann man denn in Neukölln besser als in anderen Bezirken in Berlin?
Ja, Neukölln ist halt trotzdem irgendwie ein unglaublich inspirierender Bezirk, so, weil da ist halt Leben auf der Straße, da ist halt viel Gewusel so. Gerade Nordneukölln ist halt auch einfach schön, so architektonisch gesehen, ist halt wirklich schön da. Ein cooler Bezirk, der halt einfach ein paar strukturelle Probleme hat, die es irgendwie anzugehen gilt.
Und was die Menschen betrifft, habe ich aus Ihrem Buch rausgelesen oder mitgenommen, so eine gewisse Solidarität unter den Leuten. Man steht zusammen, man hält zusammen. Nicht nur die Jungs untereinander, es gibt zum Beispiel auch so 1-2 Szenen, wo Lukas mit den Müttern seiner Freunde redet. Und da ist irgendwie so ein gewisses Verständnis füreinander da, wo ich mir beim Lesen gedacht habe, das ist nicht selbstverständlich, das trifft man nicht überall an und wo nicht alles rosig ist, man eben zueinander hält und mehr füreinander einsteht, obwohl es natürlich zeitgleich auch viele Konflikte gibt.
So. Kann ich jetzt nicht so gut was zu sagen, weil ich nicht direkt eine Kontrollgruppe habe, aber die Leute sind halt vor Ort einfach herzlich, so du kommst irgendwo rein so und wird also in irgendeinen Dönerladen oder was weiß ich was, so du wirst einfach freundlich begrüßt, so hier trink einen Tee, setz dich hin, so quatsch mit uns, tralala. Also der Vibe an sich ist eigentlich schon guter so und man probiert schon irgendwie einfach, sich das einfach schön zu machen. So.
Sie hören Klassik à la carte auf NDR Kultur, heute mit dem Autoren Felix Lobrecht zu Gast. Eigentlich auch Stand-up-Comedian und Poetry-Slammer und aus Berlin-Neukölln. Dort spielt auch sein Buch, sein Debütroman Sonne und Beton. Herr Lobrecht, wir haben jetzt schon viel über Ihren Heimatbezirk gesprochen. Wären Sie eigentlich lieber woanders aufgewachsen?
Es ist schwer zu beurteilen, aber eigentlich nicht. Ne? Ich bin eigentlich mit meinem Lebenslauf zufrieden und ich glaube, der hat halt auch vieles vieles irgendwie, er hat mich halt einfach geprägt, so, und ich weiß nicht, ob ich heute irgendwie auf Bühnen stehen würde und den Scheiß, den ich mache, so machen würde, wenn ich irgendwie in Heidelberg aufgewachsen wäre.
Sie touren ja nebenbei auch als Comedian durch Deutschland seit Jahren, haben studiert.
Also Comedy ist mein Job, so, das ist mein Daily Business. Also ich habe nicht nebenbei ein Buch geschrieben, aber dass ich jetzt ein Buch geschrieben habe, so, das ist eigentlich eher out of order. So. Aber ich bin ja auch ein Underdog.
Okay, aber Sie haben trotzdem studiert und eben das Buch geschrieben. Wie haben Sie das gemanagt nebenbei? Jeden Abend eine Seite oder gab es da mal so kreative Schreibphasen? Und wie lange hat das überhaupt sozusagen in Ihnen geschlummert? Ich möchte dieses Buch schreiben. Wie lange hat es gedauert, bis es dann da war?
Ja, das klingt irgendwie immer viel beeindruckender, als es dann letzten Endes ist. So. Also wie bringe ich Comedy und das ganze Rumtouren und Studieren unter einen Hut? Die Antwort ist gar nicht so. Ich war dann einfach nicht mehr in der Uni. Und wie habe ich es geschafft, neben dem ganzen Comedy-Rumtouren irgendwie noch ein Buch zu schreiben? So ist die Antwort auch gar nicht. So, ich habe das Buch im Sommer geschrieben und im Sommer sind die Bühnen effektiv für 3 Monate zu. Entstanden ist das Buch über einen Zeitraum von insgesamt einem Jahr ungefähr, aber die ersten 10 Monate war das echt so, dass ich, so wie Sie gerade gesagt haben, so hier mal eine Seite, da mal ein Kapitel, aber so richtig geschrieben habe ich das Buch effektiv in 4, 5, 6 Wochen im Sommer 2016, wo ich es dann wirklich am Stück wie im Wahn runtergetippt habe. So, die Geschichte war natürlich die ganze Zeit irgendwie im Kopf und ich habe auch viel darüber nachgedacht und mir Notizen gemacht und die Story stand dann so, aber das operative Runterschreiben, das war echt irgendwie ein Prozess von ein paar Wochen im Sommer.
Jetzt ist es da, Sie haben es vor sich liegen, können es an der Hand halten. Wie fühlt sich das an?
Sehr, sehr schön. Ich finde das Cover geil, ich finde die Haptik generell geil, so, es hat eine schöne Größe, eine schöne Dicke. Ich bin ja so ein Ästhet, ja. Ich mag ja immer so schöne kleine, so schöne Kleinigkeiten. So, ich finde die Seiten haben eine schöne Dicke so und es ist genau das richtige Maß an Schrift auf einer Seite. So, es ist nicht so overloaded, aber es sieht auch nicht so aus wie, ja, wir müssen irgendwie 230 Seiten voll kriegen so, und machen irgendwie 4 Zeilen pro Seite. Das ist sehr schön geworden.
Hauptberuflich Comedian, wie wird man denn hauptberuflich Comedian?
Ich bin da so reingeschlittert. So. Also ich mache keinen Poetry Slam, aber ich habe irgendwann mal mit Poetry Slam angefangen und habe da eigentlich immer nur so lustige Quatschgeschichten vorgelesen. So. Und ab einem gewissen Punkt waren die auch wirklich lustig und ich hatte innerhalb dem Rahmen Poetry Slam ziemlich viel Erfolg und war in dieser Szene quasi ziemlich bekannt so. Dann ging es aber irgendwann, hat sich irgendwann so ein bisschen weiterentwickelt, dass es dann halt wirklich nur noch lustig war so und die Leute sich dann gedacht haben so, ja, das ist ja gar kein Poetry Slam mehr, das ist ja jetzt nur noch Comedy, Felix macht nur noch Comedy. So. Und dann dachte ich mir so, ja, ich nenn's wie du willst so und dann war es für mich irgendwann auch einfach nur noch konsequent, dann mir das Format oder das Label rauszusuchen, bei dem ich mit genau dem Zeug, was ich so machen will, am meisten Geld verdiene. So. Und vor allen Dingen, was an Comedy halt viel, viel geiler ist als an Poetry Slam, ist halt, dass es halt personalisierter ist. So. Bei Poetry Slam geht es ums Format. So, die Leute kommen dahin, weil sie Poetry Slam tralala haben, hat irgendwie einen Hype. So, und damit machen die dann irgendwelche Tausender Hallen voll. So, aber es geht nie um die Leute, die da auftreten. Comedy ist halt einfach so ein viel personalisierteres Ding, so, wo es dann wirklich um einen selber geht. So, jetzt spiele ich halt nur noch Solo-Shows. Und die Leute kommen wegen mir und das Setting ist einfach ein ganz anderes. Es macht viel mehr Spaß. Man ist viel freier so und man verdient damit viel mehr Geld.
Waren Sie denn früher in der Schule der Klassenclown, der sich auch schon gerne vorne sozusagen hingestellt hat, um die Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen?
Nee, gar nicht. Ich habe, wie gesagt, oft auf die Schnauze bekommen früher und war eigentlich immer ruhig. So. Ich bin auch im normalen Leben eigentlich ein ruhiger Typ. So. Wenn ich mich irgendwie wohlfühle oder die Leute kenne oder so oder betrunken bin, dann bin ich vielleicht mal so ein bisschen der lustig Mann. Aber eigentlich bin ich nicht so ein Mittelpunkt-Dulli. So, wahrscheinlich stehe ich auch genau deshalb auf Bühnen. So, ich vertrete ja die These, dass jeder oder jede, die auf der Bühne steht, das macht, weil er oder sie irgendwelche Komplexe zu kompensieren versucht. So. Und bei mir wird es wahrscheinlich genauso sein.
Ja. Und das Aufschreiben lustiger Geschichten, ging das quasi genau in der Zeit los, wo auch Ihr Buch steht, also so in der Jugendzeit, in der Schulzeit, 16, 17 Jahre oder nee, später
das,
erst?
Nee, das ging los, als ich bei Linde im Büro saß und technische Gase in Excel-Tabellen eintippen sollte. Mir dachte, das mir ist letztens aufgefallen, dass auf den Ausspruch, das darf doch wohl alles nicht wahr sein, meistens die Rechtfertigung, na ist doch wahr, folgt. Das fand ich lustig. Aber nee, dann saß ich da und dachte mir, das darf doch hier alles nicht wahr sein. Was mache ich denn hier? So, und diese ganzen anderen Leute, so, die da gearbeitet haben, die dachten sich so, ja man, technische Gase, Alter. So, mit denen konnte ich nicht darüber reden, wie unglaublich kacke und belanglos es gerade ist, was wir hier machen. Wie unglaublich substituierbar man als derjenige ist, der da gerade gerade irgendwelche Gasflaschennummern in irgendwelche Excel-Tabellen ausfüllt für einen Konzern, der technische Gase vertreibt. So. Und weil ich das niemandem erzählen konnte, musste ich das irgendwie kanalisieren, sondern habe ich einfach aufgeschrieben, was mich gerade so nervt. Und da kam dann eine sehr, sehr halbgare, semi-lustige Geschichte dabei raus. Aber das war so das Erste, was ich irgendwie geschrieben habe. Und das habe ich damals meinem kleinen Bruder vorgelesen so, und der fand es witzig und der wusste, dass es sowas wie Poetry Slam gibt und hat mich dann einfach mal zu einem hingeschickt. So, wir sind dann zu einem gegangen in Neukölln im Heimathafen, so, da hatte ich dann auch meinen ersten Auftritt, habe diesen Text da vorgelesen und der kam dafür, dass er sehr, sehr schlecht war, eigentlich erstaunlich gut an. Und ab diesem Moment war ich halt so voll von diesem Bühnending angefixt. So.
Jetzt habe ich den Faden verloren.
Ja, ich habe zu viel gequatscht. Soll ich Ihnen was über technische Gase erzählen?
Ja, das haut dann raus. Technische Gase fällt mir nicht so ein. Fällt mir auch nicht so ein.
Das ist ein klassisches Rausschmeißer-Thema.
Aber
man lernt auch auf der Party keine Leute kennen.
Großartiges Material, um Comedy-Texte drüber zu schreiben und sich damit auf die Bühne zu stellen. Wie empfinden Sie denn so die deutsche Comedy-Szene? Ich habe immer das Gefühl, es gibt so einige herausstechende, ohne das jetzt zu werten, sondern irgendwie sehr herausstechende im Sinne von sehr präsente Comedians. Mhm. Dieter Nuhr, Olaf Schulz, Mittermeier, was weiß ich, die auch irgendwie durch die Fernsehkanäle touren. Und dann gibt es aber wahrscheinlich eine Bühnenszene, die viel differenzierter und vielfältiger ist und die Leute kennt man alle gar nicht.
Mit Olaf Schulz meinen Sie Olaf Schubert wahrscheinlich, wa?
Wahrscheinlich, ja. Oder ich meinte den Hamburger Bürgermeister Olaf Scholz.
Ja. Man kann sich die Zuhörerinnen und Zuhörer ausdenken. Ja, also bei deutscher Comedy ist es für mich genauso wie bei Poetry Slam so, ich war nie Fan so von der Sache an sich. So, also ich finde deutsche Comedy größtenteils schlecht. So, es gibt viele Leute, es gibt auf jeden Fall ein paar Leute, die ich wirklich, wirklich lustig finde. So. Aber größtenteils ist es nicht meins und genauso war es auch bei Poetry Slam. Comedy oder auch Bücher und ich glaube fast immer so ökonomisch verwertbare Kunst ist ja immer so ein krasses Winner-Takes-All-Prinzip. Das heißt, man hat irgendwie so Top 5, die irgendwie omnipräsent sind, die unglaublich viel Kohle damit verdienen. So. Und dann hat man aber halt einen riesigen Wust an Leuten, die irgendwie in ihrem Leben nie über so offene Bühnen, Open-Mic-Sessions oder so Mixed-Shows, wo man irgendwie 200 Euro Gage am Abend kriegt, hinauskommen werden. So. Also das ist, glaube ich, kein Comedy-innewohnendes Ding, sondern das ist einfach so ökonomisch verwertete Kunst. So ist immer so.
Nächstes Buch. Haben Sie schon eine Idee, worum es gehen könnte?
Ich habe auf jeden Fall Bock, noch ein Buch zu schreiben. Ich weiß nicht genau wann. So das nächste längere, was ich schreiben will, ist eigentlich meine Bachelorarbeit. Das wollte ich im Sommer mal angehen.
Könnte man ja auch mal anders machen.
Ja.
Und dann rausbringen, vielleicht.
Einfach als Merch. ich hab grobe Ideen. Ich hab ein paar Ideen für eine Fortsetzung von dem Buch.
Es schreit tatsächlich ein bisschen danach. Achtung, Spoiler, aber das Ende kommt unerwartet und abrupt.
Ja, das Ende ist aber geil, oder? Ich finde, das Ende ist fast
das
Beste.
Ja, es ist einfach wie ein Schlag ins Gesicht. Ja. Wie jetzt vorbei.
Ja, genau. Also ich hätte auf jeden Fall ein paar Ideen für eine Fortsetzung. Aber ich hatte auch voll Bock, einfach mal wieder so ein richtig kopfloses, quatschiges, einfach nur lustig Buch zu schreiben.
Bis das kommt, holen Sie sich das Buch Sonne und Beton von Felix Lobrecht, sein Debütroman, und haben viel Spaß beim Lesen und lassen Sie sich nicht davon abschrecken, dass er als literarischer Außenseiter und Underdog gelabelt wird.
Yeah.
Felix Lobrecht, schönen Dank, dass Sie hier waren.
Thanks for having me.
Das war Klassik à la carte. Dieses Gespräch sowie alle anderen Gespräche können Sie als Podcast auf unserer Webseite nachhören unter ndr.de/ndrkultur.
NDR Kultur. Hören und genießen.
Aus rechtlichen Gründen konnten wir Ihnen nur das Gespräch von Klassik à la carte zur Verfügung stellen, nicht die Musik.